Sie hören den Kurier.
Wir schreiben Woche 3 in der Omikron-Welle und noch immer steigen die Zahlen. Mittlerweile ist es ja so, dass jeder einen kennt, der zumindest einen kennt, der Omikron hat. Doch was passiert, wenn man selbst auf einmal an Omikron erkrankt ist? Welche Telefonnummern sollte man anrufen? Wie isoliert man sich am besten? Und vor allem, welche Medikamente kann man nehmen? Und welche Medikamente sollte man eher nicht nehmen? Das beantwortet uns heute Florian Konrad. Er ist Hausarzt und Präsident der Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. 15.700 Neuinfektionen hat das Gesundheitsministerium heute bekannt gegeben. Das ist der bis dato höchste Wert für einen Montag. Das Erfreuliche bis jetzt, es sind nur 212 Menschen mit Corona auf der Intensivstation. Vor allem die Geimpften dürften vor schwereren Verläufen verschont bleiben. Was aber ein milder Verlauf bedeuten kann, dass Omikron auch hier nicht mit einer normalen Grippe vergleichbar ist, das hat zuletzt eine Kollegin von mir eindrucksvoll beschrieben. Ihren Artikel könnt ihr auf kurier.at nachlesen. Ich habe euch den Link auch in die Shownotes gegeben. Sie beschreibt auch ganz gut, wie sich die Krankheit zu Beginn anfühlt. Doch was soll ich eigentlich machen, wenn ich dann Omikron habe, wenn das Ergebnis positiv ist? Kommen wir zuerst zum technischen, zum praktischen Teil. Sollte man ein Krankheitsgefühl haben, das auf Corona hindeuten könnte, ist es am besten, zu Hause zu bleiben und einen Test zu machen. Ist der positiv, ist es wichtig, dass man gleich einmal 1450 und seinen Hausarzt kontaktiert. Nicht vergessen, Corona ist eine meldepflichtige Krankheit. Hat man nur einen Antigentest gemacht, dann sollte man unbedingt auch einen PCR-Test machen, um sicher zu gehen. Ist man noch unterwegs, sollte man sich so schnell wie möglich nach Hause begeben, am besten mit Maske und wenn es irgendwie geht, die öffentlichen Verkehrsmittel meiden und auch Personenansammlungen meiden. Auch zu Hause sollte man natürlich von Anfang an den Kontakt mit anderen Personen meiden, am besten ein Quarantänezimmer einrichten. Bad und WC sollten, wenn möglich, mit zeitlich großem Abstand zu anderen genützt werden. Ja, und auch jene Menschen, mit denen man in den letzten 48 bis 96 Stunden vor den ersten Symptomen einen engeren Kontakt hatte, sollte man informieren, dass man positiv ist und dass auch sie einen Test machen sollten. Und dann sollte man sich ins Bett legen. Was aber kann man gesundheitlich tun, um die Krankheitssymptome zu lindern? Dazu habe ich jetzt den Allgemeinmediziner Florian Konrad bei mir. Herr Konrad, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen und Sie mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen.
Sehr gerne.
Herr Konrad, was sind denn so die ersten Symptome, die man so spürt bei einer Omikron-Erkrankung?
Im Endeffekt sind es die gleichen Symptome wie bei anderen saisonalen respiratorischen Infekten. Das Virus dringt ja normalerweise über die Nasenschleimhaut ein und befällt zunächst einmal den oberen Respirationstrakt. Also das heißt, die Leute verspüren Schnupfen, Halskratzen, Halsschmerzen, eventuell Fieber, Krankheitsgefühl, auch einmal Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, so wie man es von anderen Erkältungskrankheiten auch kennt.
Was sind denn da so die ersten Mittel, die einem einfallen, die man da auch als Hausarzt dann gibt?
Ja, grundsätzlich ist es eine symptomatische Behandlung. Also wir haben jetzt leider keine Medikamente jetzt zur Verfügung, die jetzt unmittelbar den Krankheitsverlauf beeinflussen, sondern man kann bei Kopfschmerzen, bei Gliederschmerzen kann man natürlich Schmerzmittel geben, man kann fiebersenkende Mittel geben, abschwellende Nasensprays, also alles das, was man ohnehin bei saisonalen Erkältungskrankheiten auch kennt. Aber alle diese Medikamente bewirken jetzt nicht, dass man schneller gesund wird, aber man kann halt einfach die Symptome lindern und es wird ein bisschen angenehmer dadurch.
Gibt es bei den Schmerzmitteln und meistens auch gleichzeitig fiebersenkenden Mitteln, gibt es da Mittel, die Sie bevorzugen würden? Also ist da Aspirin besser oder eher Ibuprofen oder Paracetamol? Gibt es da eine Expertise schon dazu?
Ich würde das nehmen, von dem man weiß, dass es einem hilft. Ja, also so wie bei anderen Medikamenten ist es auch so, es gibt nichts, was allen hilft, sondern bei dem einen hilft halt ein Paracetamol besser, bei dem anderen ein Pacimed oder ein Ibuprofen. Aspirin hat halt zusätzlich eine blutverdünnende Wirkung, die eigentlich jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Aber wenn man regelmäßig das nimmt und man weiß, das hilft einem gut, dann kann man auch das nehmen. Der Vorteil bei Paracetamol ist, dass es einfach sehr gut magenverträglich ist, also dass da eigentlich keine Magennebenwirkungen oder keine Nebenwirkungen auf die Niere in den üblichen Dosierungen zu erwarten sind. Insofern, wenn man mit Paracetamol auskommt, dann würde ich das bevorzugen, aber ansonsten sind auch die anderen entzündungshemmenden Schmerzmittel möglich.
Weil Sie das Blutverdünnen gerade schon angesprochen haben, da gibt es auch natürlich die Gefahr von Thrombose bei Corona-Erkrankungen. Da wird auch immer wieder propagiert, dass man sich vielleicht auch prophylaktisch Thrombose-Spritzen geben sollte, auch wenn man vielleicht eine Veranlagung dazu hätte. Wie sehen Sie denn das?
Ja, ich glaube, man kann das großzügig stellen, diese Indikation für das niedermolekulare Heparin, also diese klassischen Thrombosespritzen, wie man es ja kennt, wenn man zum Beispiel einen Gips hat oder vor langen Flügen und so weiter. Ich denke, bei sehr leichten, milden Erkrankungen, jungen Personen, die jetzt nicht, wenn sie jetzt nicht wirklich im Bett liegen den ganzen Tag, wenn kein Risiko besteht. Also es muss jetzt sicher nicht jeder mit einer leichten Covid-Infektion sich diese Spritzen geben. Aber wenn man wirklich ein bisschen schwerer krank ist, wenn man wirklich im Bett liegt, wenn man eine Veranlagung vielleicht auch hat für Thrombosen, also eine genetische Veranlagung, oder wenn man schon einmal eine Thrombose hatte in der Vergangenheit, dann kann man wirklich großzügig diese Spritzen anwenden. Also das heißt, einmal täglich einfach unter die Haut sich sowas geben, weil einerseits die Erkrankung Covid-19 mit einem höheren Thromboserisiko einhergeht und andererseits natürlich durch die Bettlägerigkeit und durch die fehlende Bewegung und eventuell auch ein bisschen die Dehydrierung, die einsetzen kann, auch ein erhöhtes Risiko da ist. Also durchaus kann man durchaus tun, ja.
Aber auch für den Laien sozusagen, ist das eine Thrombosespritze, die man auch sich dann selber setzen kann, oder muss da ein Arzt dabei sein?
Na, also das kann man selber machen. Natürlich sollte man sich erklären lassen, wie es funktioniert, aber man gibt sich das selber unter die Haut. Es ist ein bisschen eine Überwindung vielleicht am Anfang, wenn man sowas noch nie gemacht hat, aber man kann damit eigentlich sich nicht anderweitig verletzen. Also das ist eine sehr kurze, dünne Nadel, wo man sich entweder am Bauch oder am Oberschenkel, wo man ausreichend subkutanes Fettgewebe hat, einfach unter die Haut diese Spritze gibt, einmal täglich. Und wenn man selber nicht zusammenbringt, kann man sich auch helfen lassen, wenn man jetzt nicht in Quarantäne ist, wenn man jemanden zweiten hat, der einem da zur Hand gehen kann vielleicht.
Ganz hoch im Kurs standen vor allem zu Beginn der Pandemie die Asthma-Sprays. Die sind ja meistens kortisonhaltig, also zum Beispiel dieses Budesonid hat einen kortisonhaltigen Wirkstoff. Hilft das wirklich gegen auch eine schwerere Erkrankung, wie das zum Teil auch schon propagiert wurde?
Ja, es gibt schon ganz gute Hinweise eigentlich, dass das bei Lungenbeteiligung helfen kann. Es hilft auch aus meiner Erfahrung ganz gut für den oft quälenden Hustenreiz, der sich da einstellen kann. Und zwar meiner Erfahrung nach deutlich besser als andere Hustenmittel übliche. Aber es ist auch nicht so, dass jeder diese Sprays braucht. Also ich sage mal, bei einem wirklich leichten Verlauf ohne relevante Lungenbeteiligung würde man das nicht brauchen. Aber wenn man wirklich Lungenbeteiligung dabei hat, an ordentlichen Husten hat, vielleicht auch eine leichte Kurzatmigkeit, dann kann man diese Sprays durchaus verwenden. Wichtig ist halt, dass man sich das erklären lässt, die Handhabung dieses Inhalators. Das Medikament muss inhaliert werden, muss wirklich in der Lunge ankommen, sonst macht es keinen Sinn. Also man muss wirklich die Inhalationstechnik richtig machen. Und wichtig ist auch, dass man nach der Inhalation den Mund und den Rachen ausspült. Weil das allermeiste von diesem Pulver bleibt im Mundrachenraum. Und wenn man das nicht ausspült nachher, dann kann es zu Pilzinfektionen kommen im Mundbereich.
Aber kann man das auch prophylaktisch nehmen oder sollte man das wirklich erst nehmen, wenn man Symptome verspürt?
Also für prophylaktische Einnahme sehe ich eigentlich keinen Grund. Also ich würde zunächst einmal abwarten und einmal schauen, wie die Infektion verläuft. Also gerade wenn man geimpft ist, zweimal oder idealerweise dreimal und man steckt sich trotzdem an, dann hat man ja in aller Regel wirklich leichte Verläufe, milde Verläufe, oft auch ohne irgendeine relevante Lungenbeteiligung, und dann benötigt man diese Sprays sicher nicht. Ja. prophylaktisch. Ich glaube nicht, dass jeder, der jetzt einen positiven PCR-Test bekommt, automatisch sich diese Sprays sofort besorgen muss.
Mhm. Eine Meldung, die mich überrascht hat, ist, dass auch Antidepressiva wirken sollen. Wie sollen die bei einer Corona-Erkrankung wirken?
Das war eine Beobachtung, die man gemacht hat. Also man hat da einfach gesehen in einer Auswertung, dass Personen, die dieses Antidepressivum eingenommen hatten, dass die weniger häufig schwere Verläufe hatten. Ja, und daraufhin hat man dann eine kleine Studie gemacht, allerdings mit doch einer sehr überschaubaren Personenzahl. Und wie das funktioniert oder warum das funktioniert, ist relativ unklar. Aber ich glaube nicht, dass man eine generelle Empfehlung aussprechen kann, dass jetzt jeder Antidepressiva oder dieses Fluvoxamin einnehmen sollte. Also es ist eine interessante Beobachtung und vielleicht wird sich dann auch zeigen, bald einmal, warum es funktioniert hat, aber ich würde keine Empfehlung dahingehend aussprechen.
Mhm. Hat ja auch Nebenwirkungen. Gibt es eigentlich Medikamente, von denen Sie abraten? Also es gibt ja ein Medikament, das sehr viel jetzt durch auch die Medien gegangen ist, weil es vor allem Corona-Leugner oder Impfskeptiker propagiert haben. Das ist das sogenannte Ivermectin. Aber gibt es da von Ihnen eine Ablehnung auch und auch vielleicht darüber hinausgehend andere Medikamente?
Ja, also das Ivermectin, das ist leider ein Medikament, das wir hin und wieder mal brauchen für Krätze. Ja, und da funktioniert es auch sehr gut. Und ein Medikament, von dem halt gezeigt wurde, dass es in vitro, also im Labor, wirkt, ja, aber in einer Dosierung, die man im menschlichen Körper einfach nicht leicht erreichen kann oder nur dann erreichen kann, wenn man das Medikament massiv überdosiert. Und dann ist es wirklich schädlich und also ganz klar würde ich davon abraten, das zu nehmen. Ansonsten geistern natürlich sehr viele Dinge herum in den sozialen Medien. Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, Hausmittel anzuwenden, wie man sonst auch. Es ist im Prinzip, es ist ein viraler respiratorischer Infekt, so wie wir in jede Wintersaison die meisten von uns ein-, zweimal durchmachen. Das heißt, man kann durchaus Hausmittel, von denen man weiß, dass sie einem helfen und gut tun, anwenden. Mhm. Aber ich würde nicht mich darauf einlassen, irgendwelche obskuren Dinge auszuprobieren, nur aus reiner Angst vor einem schweren Verlauf.
Also Sie haben das ja schon angesprochen, es gibt ja die mentholhaltigen Salben zum Einreiben der Brust oder auch die Nasensprays und die Hustensäfte, alles das, was man halt sonst auch nimmt. Schauen wir vielleicht noch ganz kurz zu den antiviralen Arzneien, zum Beispiel das Remdesivir und andere. Kann so etwas überhaupt der Hausarzt verschreiben oder ist das etwas, was eher in die Klinik gehört?
Nein, das sind Arzneien, die bei schweren Verläufen in der Klinik eingesetzt werden. Also das ist nichts, was wir verschreiben. Das sind auch Arzneien, die meistens infundiert werden und die sind wirklich schweren Verläufen vorbehalten in der Klinik.
Ist das auch mit dem Pfizer-Medikament so, diesem Paxlovid, also das neueste Corona-Medikament?
Ja, das werden wir sehen. Also ich selbst habe jetzt für mein Bundesland jetzt noch keine Information bekommen, wie die Patienten in Zukunft an diese Medikamente kommen sollen. Es wird hier sicher eine gute Organisation brauchen, weil das Medikament wird wahrscheinlich am Anfang noch nicht in sehr großer Zahl verfügbar sein. Und man muss mit diesen antiviralen Arzneien auch sehr früh dran sein. Also idealerweise, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der symptomatisch ist und der Risikoperson ist, also sie Person 80 Jahre, nicht geimpft, symptomatisch, hat einen positiven Test, dann sollte ich eigentlich sofort nach dem positiven PCR-Test mit der Therapie beginnen. Also idealerweise innerhalb der ersten 72 Stunden nach Symptombeginn. Und da muss man sich sicher überlegen, wie die Patienten rasch zu diesen Medikamenten kommen. Also ich glaube, entweder muss es da eine Apothekenlösung geben oder vielleicht auch, dass es über die Ärzte abgegeben werden kann, direkt sozusagen, wenn der Test positiv ist, dass der Arzt das dann gleich hergeben kann. Ja. Aber ich habe leider jetzt für mein Bundesland jetzt noch keinen Plan gesehen, wie das organisiert werden soll.
Okay, also das ist noch ein bisschen in der Ferne. Kommen wir noch zu einem die sogenannten Antikörper-Cocktails. Der US-Präsident, der frühere US-Präsident Donald Trump hat so einen ja auch bekommen. Ist das etwas, was auch Normalsterbliche bekommen können oder ist das wirklich sehr, sehr schweren Fällen vorbehalten?
Nein, also es werden Antikörper verwendet, ja, von Covid-Genesenen sozusagen werden auch eingesetzt im klinischen Alltag. Ist allerdings auch etwas für stationäre Patienten, für eher schwerere Verläufe. Ja, aber das ist nichts, was jetzt den Reichen und Schönen vorbehalten ist, sondern das ist durchaus wird auch bei uns eingesetzt. Aber wie gesagt, in der Klinik natürlich.
Das heißt nichts für zu Hause. Ja, dann bleiben wir noch mal ein bisschen zu Hause. Wenn man jetzt seinen positiven Bescheid bekommen hat, ist es ja schon so, dass man sich auch dann in Quarantäne begeben sollte und absondern sollte. Was kann man denn da für die Psyche auch zum Beispiel tun, dass man dann irgendwie, wenn man vielleicht 5 Tage in seinem Zimmer verbringen muss, da irgendwie noch immer ganz gut drauf ist?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da ein bisschen was zurechtlegt, wie man sich beschäftigt einerseits, ne, wie man die Zeit verbringt. Sehr gut sind sicher Sozialkontakte, zumindest über Telefon oder online, dass man einfach Kontakt hält mit seinen Freunden, mit seiner Familie, dass man sich da ein bisschen aufmuntern lässt, dass man sich mit Dingen auch beschäftigt, sofern man es gesundheitlich schafft, die einem ein bisschen Freude machen. Dass man auch ein bisschen, viele Leute haben ja dann doch Angst. Ich meine, man sieht die Bilder aus den Intensivstationen und so weiter und dann trifft es einen plötzlich selber und man hat natürlich Angst auch vielleicht, dass man einen schweren Verlauf entwickeln könnte. Und da ist sicher die Psychohygiene ganz, ganz was Entscheidendes. Und wenn man aus irgendeinem Grund diese sozialen Kontakte nicht hat, dann gibt es auch Möglichkeiten wie Telefon, Seelsorge, Hotlines und so weiter, an die man sich wenden kann. Und das würde ich wirklich großzügig in Anspruch nehmen, weil dieser psychische Aspekt der Isolation, den sollte man nicht übersehen und unterschätzen. Und natürlich spielt die Psyche auch eine gewisse Rolle fürs Gesundwerden. Ja.
Da haben wir, weil ja viele Leute auch Angst haben, gibt es ja auch immer Apparate oder Geräte, die dann auch etwas messen können. Zum Beispiel ganz gefragt sind derzeit Pulsoximeter, das heißt, die kennt man auch aus dem Krankenhaus, die tut man auf einen Finger drauf und die messen dann die Sauerstoffsättigung. Jetzt ist das für den Laien aber vielleicht gar nicht so leicht zu erkennen, ab welchem Wert das positiv ist oder ab welchem Wert das schon kritisch wird. Könnten Sie ungefähr sagen, wie man so einen Pulsoximeter verwendet?
Ja, also diese Pulsoximeter, die gibt es mittlerweile ab 25 Euro zu kaufen. Die Geräte sind eigentlich relativ einfach zu bedienen und ganz zuverlässig, batteriebetrieben. Wichtig ist, man tut sich das ist wie so ein Fingerklubball und man tut sich das sozusagen über einen Finger, einen Zeigefinger oder über einen Mittelfinger. Das ist eine photometrische eine Messung, die über Licht basiert. Das heißt, alles, was die Lichtdurchgängigkeit des Fingers beeinträchtigt, sollte man vermeiden. Das heißt, lackierte Fingernägel zum Beispiel oder künstliche Fingernägel sind ein Problem. Oder auch Tattoos eventuell bei manchen Menschen. Also das wäre ganz wichtig, dass man an einem Finger misst, wo nichts drauf ist, was irgendwie die Lichtdurchgängigkeit des Nagels und der Haut beeinträchtigt. Wichtig ist auch, dass der Finger warm ist, also man braucht eine ausreichende Durchblutung des Fingers, damit die Messung funktioniert. Man sollte nicht am kalten Finger messen. Und dann gibt es da, die sind batteriebetrieben, tut man meistens 2 AAA-Batterien rein und tut das dann drauf. Und dann dauert es eine Zeit lang, bis dieses Messgerät sozusagen diese Messung machen kann. Also das heißt, man sollte nicht zu früh ablesen, sondern sollte schon einmal eine Dreiviertelminute, Minute dieses Gerät auf dem Finger belassen. Und dann zeigt dieses Gerät im Prinzip 2 Werte. Das eine ist die Sauerstoffsättigung des Blutes und das zweite ist der Pulswert, ja, also die Herzfrequenz. Und bei der Sauerstoffsättigung ist es so, dass normalerweise haben wir 98 oder mehr Sauerstoffsättigung Prozent. Ja? Also das wäre normal. Man sagt, Ein Problem wird es dann so ab 94. Ja? Also okay. Über 94 sollte man auf jeden Fall haben. Ab 94 spricht man dann schon von einer Hypoxämie, also von einer Unterversorgung. Und kritisch wird es dann ab 92. Also das heißt, wenn man wirklich wiederholt an sich einen Wert misst von 92 oder weniger, dann braucht man eigentlich Sauerstoff.
Ja. Und zu dem Zeitpunkt sollte man die Rettung dann
rufen? Genau, zu dem Zeitpunkt sollte man auf jeden Fall seinen Hausarzt, seine Hausärztin anrufen oder die Rettung anrufen. Also das wäre dann schon ein Fall, wo man sagt, das heißt jetzt nicht, dass man auf die Intensivstation muss, aber das heißt, dass man zum Beispiel auf die Normalstation muss und einfach einmal für 1, 2, 3 Tage an Sauerstoff braucht, weil einfach die Sauerstoffversorgung des Körpers dann unzureichend ist.
Sie haben es zu Beginn unseres Gesprächs auch ein bisschen angesprochen. Man soll ja bei jeder Krankheit möglichst viel auch trinken. Aber was ist, wenn man nicht trinken kann, weil auch der Magen rebelliert? Und wie gefährlich ist auch eine Dehydration? Wie kann man darauf achten? Woran merkt man vielleicht auch, dass man dehydriert?
Ja, das stimmt. Also wenn man Fieber hat, verliert man natürlich Flüssigkeit durch Schwitzen. Man hat eine erhöhte Atemfrequenz. Dadurch verliert man Flüssigkeit. Die Luft ist bei uns jetzt eher trocken. Alles das trägt dazu bei, dass man einfach eher leichter mal austrocknet. Ich meine, ein gesunder Mensch hält das schon einmal 1, 2 Tage aus, nicht, dass er mal weniger trinkt. Aber gerade bei Menschen, die vielleicht schon chronisch krank sind oder älter sind, da kann sich das schneller mal negativ auswirken. Wenn wirklich das oral nicht möglich ist, die Flüssigkeit zuzuführen, dann müsste man Infusionen machen. Ja? Mhm. Aber was man schon versuchen kann, ist, dass man einfach nicht zu viel auf einmal trinkt, sondern einfach öfters und dafür in sehr kleinen Schlucken. Das wird meistens vom Magen her deutlich besser vertragen, dass man einfach sagt, so früher hat man gesagt, bei den Durchfallserkrankungen löffelweise Flüssigkeit. Also das heißt, immer wieder ein Schluck, immer wieder ein Schluck. Und das wird normalerweise schon ganz gut toleriert. Und man kann sich ja das ein bisschen in einer Flasche herrichten, wo man weiß, da ist jetzt ein Liter drinnen oder 1,5. Und dann sieht man am Abend ganz gut, wie viel hat man jetzt wirklich getrunken. Aber es ist definitiv bei solchen Infektionen ein erhöhter Flüssigkeitsbedarf da. Und man sollte wirklich ausreichend trinken.
Von Dehydration sind auch immer Kinder oder sehr kleine Kinder betroffen. Worauf muss man bei Kleinkindern oder bei Kindern vielleicht generell noch achten?
Ja, generell ist es so, dass Kinder, wenn sie an Covid erkranken, in den allermeisten Fällen leicht erkranken. Es gibt natürlich auch schwere Verläufe, aber es ist eher die Ausnahme. Das heißt, bei den Kindern ist es halt oft so, dass sie dann Schnupfen haben, Husten haben, so die typischen Erkältungssymptome. Dass sie vielleicht einmal weniger essen wollen, was auch normal ist, wenn man krank ist. Trinken tun die meisten dann trotzdem eigentlich ganz brav. Also ich sage immer so, solange das Kind isst, trinkt, spielt, ist es in den allermeisten Fällen nicht schwer krank. Wenn man das Gefühl hat, das Kind wird einfach schlechter vom allgemeinen Zustand, isst nicht mehr, trinkt nicht mehr, dann sollte man definitiv ärztlichen Rat suchen. Und es gilt auch, je jünger das Kind, je kleiner das Kind, desto eher sollte man. Also ein Säugling ist natürlich wesentlich vulnerabler als jetzt ein 6- oder 7-Jähriger.
Zum Abschluss vielleicht noch die Frage auch aus Ihrer Erfahrung, wie lang dauert die Krankheit im Schnitt? Auf was kann man sich einstellen, wenn man jetzt die Diagnose hat, wie lange das dauert? Das sind 5 Tage vorbei.
Ja, das normalerweise diese Viruserkrankungen dauern in der Regel 7 bis 10 Tage. Also wenn man jetzt wirklich einen leichten Verlauf hat, dann ist man normalerweise nach 7 bis 10 Tagen wieder weitgehend gesund. Es ist bei Covid halt gerade bei Ungeimpften oft halt auch so, dass diese Erkrankung so typischerweise um den 6., 7. Tag herum, dass sich da noch einmal eine Verschlechterung einstellen kann. Und das ist dann oft auch der Zeitpunkt, wo dann oft der Lungenbeteiligung dazukommt und wo sich dann oft noch einmal ordentlich verschlechtern kann. Das heißt, so dieser Tag 6 bis 10 ungefähr ist dann schon noch einmal ein wichtiger Punkt, wenn es da besser wird und verschwindet, ist gut. Und wenn man das Gefühl hat, hoppala, jetzt wird es aber noch einmal schlechter, dann sollte man auch mit einem Arzt Kontakt aufnehmen.
Herr Konrad, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Also, wer Symptome verspürt, sollte sofort den Arzt kontaktieren. Er kann euch am besten weiterhelfen. Ansonsten bleibt gesund und geht impfen. Und macht es nicht so wie ein 28-jähriger Mühlviertler. Er hat versucht, sich einen positiven Gurgeltest zu erschleichen, indem er die Speichelprobe eines Freundes abgegeben hat. Er wollte damit an ein Genesungszertifikat kommen und weniger Einschränkungen haben. Als der obligatorische Nachtest dann negativ ausgefallen ist, ist der Schwindel rasch aufgeflogen. Auf den Mann kommen jetzt empfindliche Geldstrafen zu. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.